Heute soll es um Demut und Sanftmut gehen. Und ich dachte mir, dass, weil heute keine Kinderstunde ist, frage ich euch Kinder, wisst ihr mit diesen zwei Dingen etwas anzufangen? Was ist Demut und was ist Sanftmut? Schon mal drüber nachgedacht? Nee, ne? Okay. Es ist eigentlich total praktisch, dieses Thema. Das betrifft sowohl euch, auch uns Erwachsene. Und als mein Thema schon feststand, da hatten wir Freitag mit den Jungs eine Morgenandacht gehabt. Und da ging es darum, wie mehrere Kinder miteinander spielten. Und dann sagte der eine zu dem anderen, ey du Flasche, das habt ihr schon mal gehört, damit könnt ihr was anfangen, ne? Also ich auf jeden Fall. Und das ist etwas, eine Reaktion, die wir leider immer wieder haben. Und ich möchte für euch diese Geschichte mal vorlesen. Aus Philipper 2, Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Redewendung, du Flasche. Du Flasche, brüllt Niklas, als sein Bruder beim Fußballspiel neben das Tor schießt. Diese Beleidigung bezeichnet jemanden, der etwas nicht kann, dem alles schief geht. Sie stammt aus der Theaterwelt und wurde einem schlechten Schauspieler gesagt. In Italien hängte man ihm zum Spott eine leere Flasche um den Hals. Jeder sah seine Schande und verspottete ihn. So sollen wir nicht miteinander umgehen. Jeder kann mal versagen, etwas falsch machen oder ungeschickt sein. Ihn deswegen bloßzustellen oder zu beleidigen ist Sünde. Gott behandelt uns liebevoller. Er zeigt uns unsere Fehler. Vergibt uns, wenn wir ihn darum bitten. Er will uns helfen, das Richtige zu tun. Damit wir wissen, was ein Verhalten nach Gottes Vorstellungen ist, hat er uns in der Bibel auch viele Beispiele gegeben. Das immer anzuwenden ist nicht einfach. Er bitte dir daher von Jesus seine Hilfe. Ja, heute soll es um das Thema Demut und Sanftmut gehen. Demut gibt niemals Grund zum Anstoß und Sanftmut nimmt niemals Anstoß. Und das Interessante ist, wenn wir über das Thema Demut und Sanftmut nachdenken, so vertauschen wir die immer wieder. Wir bringen sie zusammen in einen Topf und doch sind es zwei verschiedene Dinge. Demut äußert sich im Verhalten gegenüber anderer Menschen. Das Gegenteil von Demut ist Stolz und Hochmut. So wie wir bei den Jungs gerade gelesen haben, der eine schreit, ey du Flasche, warum schießt du daneben? Was hat dieser Junge in sich? Er hat Stolz und Hochmut in seinem Herzen. Er hat sich gedacht, wenn ich von links kommen würde, ich würde da ein Tor drin machen. Aber mein Bruder, die Flasche, die kann ja gar nichts. Das ist, wenn Hochmut und Stolz in meinem Herzen ist. Sanftmut dagegen zeigt sich in unseren Reaktionen auf das Handeln anderer gegen uns. Bei Sanftmut ist das Gegenteil Zorn. Zorn wisst ihr auch wahrscheinlich, was es ist, Kinder, wenn euer Bruder euch ein bisschen ärgert oder neckt, was macht ihr dann? Direkt zurückschlagen, ne? Oder dem mal direkt zeigen, wo der Hammer hängt. Hier geht's nicht mehr weiter, nicht mit mir, nicht bei mir. Sanftmut äußert sich darin, wenn wir nicht menschlich in Zorn und Ungeduld aufbrausen. Wenn jemand meine Fehler aufzeigt, wenn jemand mich anfeindet, wie reagiere ich dann? Bleibe ich dann ruhig oder raste ich völlig aus? Das Interessante ist, in der Bergpredigt erwähnt Jesus den Einsatz, selig sind wer? Die Sanftmütigen. Und ich denke mir, das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Aber was meint er damit? Und wie sieht ein entsprechender Lebensstil aus? Was die Bibel damit meint und wie sie es rät zu leben, möchte ich an zwei Personen heute darstellen. Einmal an Mose und einmal an Jesus. Mose wird interessanterweise in der Bibel als der sanftmütigste Mann seiner Lebenszeit bezeichnet. Und Jesus, weil er Mose noch weitaus übertraf. Jesus, er verkörpert die göttliche Sanftmut, die Sanftmut in Vollendung. Zuerst zu Mose. Die Aussage, dass er ein äußerst sanftmütiger Mensch war, fällt im Zusammenhang, als er mit Miriam und Aaron, seinen Geschwistern, einen Konflikt hatte. Es war nicht irgendein Konflikt, nein, es war ein sehr großer Konflikt. Denn es ging darum, dort übten Miriam und Aaron Kritik an Mose, warum er denn eine kuschitische Frau genommen hatte. Für uns heute eine Äthiopierin, damit wir vielleicht in unserem Kopf vorstellen können, sie sehen etwas anders aus. In 4. Mose lesen wir von 12, 1 bis 3, da geht es um die Begebenheit. Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Das ist eine typische menschliche Reaktion, die Miriam und Aaron hier aufweisen. Wenn in ihrem Herzen die Demut verloren gegangen ist, wenn der Stolz an dem Herzen klopft und sagt, darf ich in dein Herz hinein? Darf ich stolz Besitz ergreifen über deine Gedanken, über deine Gefühle? Und Miriam und Aaron haben gesagt, ja. Und sie greifen diesen Mose an und weiter lesen wir, und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Wie passt das zu einer der größten Führungspersönlichkeiten Moses? Es war einer der größten Führer im Alten Testament, sowohl im politischen als auch im geistlichen. Muss ein Führer nicht hartgesotten sein? Muss er nicht dominant sein? Muss er nicht durchgreifen können? So stellen wir uns heute einen Führer vor. Wenn Menschen in Führungspositionen gesetzt werden, müssen sie wissen, was sie können. Sie müssen den Menschen etwas weitergeben können. Führung erfordert Persönlichkeit. Und das Interessante finde ich, die Bibel fordert es auch, nur auf einem anderen Wege. Jemanden, den Gott zum Führer macht, muss nicht nach außen hin hart sein, so wie wir das heute kennen. Nein, nach innen, zu sich selbst. In Gottes Schule lernte Mose Demut und Sanftmut. Er lernte seinen Zorn und sein schnelles Durchgreifen zu zügeln. Wir lesen die Stelle aus 2. Mose 2, Vers 12. Wir kennen alle die Geschichte des Moses. Mose, ein kleiner Junge, aus Angst, dass er getötet werden sollte, haben die Eltern für ihn einen Korb geflochten, haben ihn in den Fluss gesetzt und treiben lassen. Die pharaonischen Frauen haben sich gebadet, haben diesen Mose gefunden. Obwohl es ein hebräischer Junge war, haben sie ihn aufgenommen. Er kriegte das Beste von den Ägyptern. Er hatte die Schule bekommen, er hatte gutes Essen gehabt, er lebte eigentlich sehr gut. Und doch, als dieser Mose groß geworden ist, und doch, obwohl er auf dem ägyptischen Hof leben durfte, floss in ihm israelitisches Blut. Er sah immer wieder die Auseinandersetzungen zwischen den Sklaven und den Sklaventreibern. Da war wieder diese Situation, ein Sklaventreiber schlug diesen israelischen Sklaven und Mose rastete völlig aus. Mose sagte, dieser Ungerechtigkeit muss ich doch irgendwie entgegenwirken. Ich muss sie doch stoppen. 2. Mose 2, Vers 12, da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihm im Sand. Diese Aktion, die Mose hier gemacht hatte, mit der konnte Gott nichts anfangen. Diese Reaktion, dieses Handeln, das eigene Handeln des Moses, musste Gott umwandeln. Er musste in seinem Inneren anfangen. Mose wusste genau, ich habe ihn erschlagen und das bleibt nicht ungestraft. Also was tat Mose? Er floh. In 40 Jahren Wüstenleben, die Mose durchlebte, hat er Gottes Schule besuchen müssen. Mose musste lernen, was göttliche Geduld heißt, was es heißt, demütig zu sein, was es heißt, Sanftmut auszuleben. Härte war angebracht gegenüber seiner eigenen Ungeduld, dem eigenen Tatendrang, jetzt endlich mal Gerechtigkeit zu schaffen, die Sehnsucht nach dem Leben am ägyptischen Hof. Mose musste lernen, zurückzustecken, um Gott die Führung zu überlassen. Gott machte Menschen zu Führern, die gelernt haben, sich zu zügeln und sich führen zu lassen, sich dem Willen Gottes zu unterordnen. In 4. Mose 12, 4 bis 15 geht der Konflikt weiter zwischen Miriam und Aaron und Mose. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und Aaron und zu Miriam, geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte, und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat an den Eingang der Stiftshütte. Und er rief Aaron und Miriam, und die beiden gingen voraus, und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren, oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so, mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Das Interessante ist, Mose wird angegriffen von Miriam und Aaron. Was tut Mose? Er tut nichts. Denken wir an die Reaktion, was tat er mit dem Ägypter? Mose rastete völlig aus und erschlug ihn. Und ich glaube, wenn Mose diese 40 Jahre nicht durchlebt hätte, würde er Miriam und Aaron genauso erschlagen. Mose hat die Verteidigung völlig Gott abgegeben. Und das Interessante ist, Gott schreitet ein. Gott verteidigt Mose und sagt den beiden ganz klare Worte. Mein Knecht Mose. Mein Knecht Mose, den ihr versucht zu hinterfragen, den habe ich eingesetzt. Den habe ich auserwählt als Führer des Volkes. Wir lesen weiter, mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft, und er schaut die Gestalt des Herrn. Die Aussage von Gott an Aaron und Miriam ist genial. Er zeigt ihnen auf, was für eine Beziehung zwischen Gott und Mose steht. Sie haben keine Chance, dazwischen zu funken. Er zeigt ihnen auf, dass die Beziehung zwischen Mose sehr innig ist, die er sonst so mit keinem hat. Wir lesen weiter. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen mein Knecht Mose zu reden? Wieder eine Bestätigung, dass Mose sein Knecht ist. Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie, und er ging. Und die Wolke wich von der Stiftshütte, und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee, und Aaron wandte sich zu Miriam, und siehe, sie war aussätzig. Und Aaron sprach zu Mose, ach, mein Herr, lege die Sünde nicht auf uns, denn wir haben töricht gehandelt und uns versündigt. Lass diese doch nicht sein wie ein totes Kind, das aus dem Leib seiner Mutter kommt und dessen Fleisch schon halb verwest ist. Mose aber schrie zu dem Herrn und sprach, ach Gott, heile sie doch. Wir befinden uns mitten in einem Konflikt zwischen dreier Menschen. Und das, was Aaron und Miriam dem Mose vorwarfen, war keine Kleinigkeit. Es war die Führung des Volkes, die sie ihm hier wegnehmen wollten. Es war sein Lebensprojekt von Gott. Gott hatte ihn 40 Jahre darauf vorbereitet, dass er Führer des Volkes werden konnte. Und nur weil sich zwei gegen Mose auflehnten, drohte das Ganze zu scheitern. Aber Moses Reaktion zeigte, die Schule mit Gott war nicht vergeblich. Mose war anwesend. Mose wollte sich wirklich verändern lassen. Und er ließ sich verändern. Das Interessante ist, wir haben gelesen, Mose schrie zu Gott. Mose erschlug dich, die beiden. Mose schrie sie nicht an. Nein, Mose schrie zu Gott. Er schrie zu Gott und sagte, schenke ihr Heilung. Er bittet Gott für Miriam. Miriam, die ihn gerade angegriffen hatte. Wir lesen weiter, da sprach der Herr zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespuckt hätte, müsste sie sich nicht 7 Tage lang schämen? Sie soll 7 Tage lang außerhalb des Lagers eingeschlossen werden. Danach darf sie wieder aufgenommen werden. So wurde Miriam 7 Tage lang aus dem Lager ausgeschlossen und das Volk brach nicht auf, bis Miriam wieder aufgenommen war. Deshalb musste Mose auch keine Angst um seinen Führungsanspruch haben. Gott war es, der Mose zum Führer des Volkes machte. Gott war es, der Mose überhaupt fähig machte. Gott war es, der Mose über 40 Jahre lang in eine harte Schule schickte, der, bevor er das Volk überhaupt führen konnte und durfte, erstmal lernen musste, demütig zu sein und sanftmütig zu sein. Es ist interessant. Es ist nicht irgendeine Geschichte aus dem Alten Testament. Das war kein Zufall, dass dieses passierte. Nein, das ganze Alte Testament ist wieder ein Hinblick auf was? Auf seinen Heilsplan. Und das Interessante ist, selbst diese Geschichte zeigt wieder etwas auf Christus hin, auf seinen Heilsplan. Miriam war ein Sinnbild auf das Volk Israel. Miriam war voller Hochmut und Stolz gegenüber Mose. Sie rebellierte gegen diesen Führer Mose. Und genau das zeigt die Bibel hier auf. Das Volk Israel wird gegen Jesus rebellieren. Das Volk wird Jesus nicht annehmen. Obwohl das Volk auf den Messias wartete, haben sie ihn nicht angenommen. Sie haben ihn hinterfragt. Sie haben über ihn geredet. Sie haben nicht geglaubt, obwohl er für sie gelebt hat. Obwohl er Taten getan hatte, das ganz klare Wunder waren, das niemand zuvor getan hat, nur er. Die Reaktion Jesu war, er betete für sie. Obwohl er ausgelacht wurde, obwohl sie ihm nicht geglaubt hatten, betete er immer wieder für sein Volk. Und genau diese Eigenschaft ist es auch, die Jesus besonders auszeichnet. Jesus bringt die Sanftmut in Vollendung. Prophetisch vorausblickend schreibt Jesaja über ihn, das lesen wir aus der Hoffnung für alle, aus Jesaja 50, 6 bis 9. Jesaja 50, 6 bis 9. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht beschämt dastehen. Deshalb habe ich mein Gesicht gehärtet wie ein Kieselstein. Ich weiß, dass ich nicht blamiert dastehen werde. Er, durch den mir Gerechtigkeit widerfährt, ist mir nah. Wer will sich mit mir anlegen? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Ankläger sein? Er soll sich zeigen. Seht, Gott der Herr, hilft mir. Wer will mich für schuldig erklären? Sie werden alle vernichtet werden wie alte Kleider, die von Motten zerfressen wurden. Petrus, der diese Sanftmut auch erstmal lernen musste, schreibt rückblickend über Jesus in 1. Petrus 2, 22 bis 23. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Wir kennen alle diese Stelle, wo Jesus sagte, wenn ich nur eine Legion von Engeln holen würde. Diese Legion von Engeln könnte auf dieser Erde eine Massenvernichtung anrichten. All die Menschen, die Jesus bedrohten, könnten vertilgt werden. Doch Jesus hatte Sanftmut gegenüber diesen Menschen, gegen uns persönlich. Und genau deshalb, weil Sanftmut so wichtig ist, fordert uns die Bibel auf, es als Lebensstil zu machen. Petrus fordert uns im Neuen Testament auf, diesem nachzueifern in 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu hat euch Gott berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten. Und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Weil Jesus gelitten hat, müssen wir auch leiden? Das ist eine gute Frage. Keiner von uns muss den gleichen Weg gehen, den Christus gegangen ist. Er ist gekreuzigt worden ein für alle Mal, für alle Sünden. Christus, sein Weg war bestimmt von Gott. Er musste diesen Weg gehen. Doch was ist, wenn er diesen Weg ohne Demut und Sanftmut gegangen wäre? Wir sehen immer wieder, dass Christus sich unter seinem Vater gedemütigt hat. Wir sehen immer wieder, dass Christus den Menschen gegenüber mit Sanftmut begegnet ist. Obwohl sie ihm immer wieder hart angefahren haben, obwohl sie ihn bei der Kreuzigung angespuckt und gepeitscht haben, sie haben ihn ausgelacht. Er hätte allen Grund, in Zorn und Hass auszubrechen. Aber er begegnete diesen Menschen mit Sanftmut und mit Liebe. Er ist uns vorausgegangen. Und unsere Wege sehen unterschiedlich aus. Keiner von uns muss heute gekreuzigt werden. Das ist heute nicht mehr gang und gäbe. Kreuzigungen gibt es heute nicht mehr. Aber das Interessante ist, Gott hat für jeden von uns einen Plan geplant. Und das Wichtige ist, dass dieser Weg zur Verherrlichung Gottes führt. Es ist wichtig, dass wir diesen Weg, den Gott für uns geplant hat, in Demut und Sanftmut gehen. Demut wird leider oft in einer Körperhaltung gezeigt. Ihr kennt das, den Kopf runter, vielleicht noch die passende Kleidung, den passenden Text oder Aussprache. Aber ich glaube, mein Gegenüber wird schnell merken, ob in mir Hochmut und Stolz vorhanden ist, ob in mir Sanftmut vorhanden ist oder nicht, weil das kann ich im Leben nicht verstecken. Das kommt raus, ob es im Alltag ist, auf Arbeit, egal wo. Da wird es präsent, was wirklich in meinem Herzen vorgeht. Als ich nachdachte, was kann ich der Gemeinde heute geben und mitgeben, da habe ich gedacht, ich gebe einfach das mit, was mich persönlich beschäftigt hat, was aber auch uns vielleicht als Gemeinde beschäftigt. Ein jeder steht in seinem Dienst, wird vielleicht angefahren von irgendwelchen Sachen, die nicht so laufen. Und dann hast du die Möglichkeit, eingeschnappt zu werden. Oder wir erinnern uns an die Sanftmut und sagen, es ist nur etwas gegen mich. Ich gebe es Gott ab und begegne diesen Menschen mit Sanftmut. Ein jeder kann sich überprüfen, ob er wirklich demütig ist. Sind wir wirklich demütig vor unserem Gott? Oder ist da noch Stolz in mir vorhanden? Das Interessante ist, wenn jemand über mich schlecht redet oder mich kritisiert und Stolz in mir ist und keine Sanftmut, da werde ich gleich aggressiv und ich fange schlecht an, über den anderen zu reden. Und ich dachte mir, das ist doch so wichtig, dass wir als Gemeinde Demut und Sanftmut lernen und erbitten. Denn nur so ist ein Gemeinsam möglich. Nur so können wir miteinander richtig umgehen. Stellt euch mal vor, so wie die zwei Jungs auf dem Fußballfeld, wenn wir sagen, ey du Flasche, ja, jemand packt hier falsche Noten ins Lied hinein und jemand schreit aus den Reihen, oh, du kannst ja gar nichts. Das ist nicht die Art, die Christus von uns will. Und wir werden aufgefordert in 1. Petrus 3, 8 bis 9, das ist der letzte Abschnitt, den wir lesen. Und noch etwas möchte ich euch sagen, und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung. Wenn man euch beleidigt, im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen, denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Die Bibel fordert uns auf, dass wir als Gemeinde nicht nur einander demütig und sanftmütig begegnen, nein, sie sagt noch viel mehr, wir sollen einander segnen. Und ich wünsche mir, dass wir dies einfach reflektieren in unserem Leben. Dass wir vor Gott wirklich ehrlich fragen und bitten, Gott, schenke mir wirklich Demut. Der Stolz und Hochmut, der ist angeboren. Um den brauche ich nicht zu bitten, der ist in jedem drinne. Aber Demut allein kann Gott schenken. Und das wünsche ich mir von Gott sehr, dass er mich und euch wirklich in diesem Nachdenken segnet und dass wir in diesem Gott immer wieder ähnlicher werden und diesem nacheifern. Ja, Gott segne uns im Nachdenken und ich möchte mit Gebet schließen. Amen.